Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Wien am Morgen des 23. Januar 1939. In einer Wohnung in der Annagasse 3 im 1. Bezirk werden zwei nackte, leblose Körper gefunden. Ein Mann und eine Frau. Die Frau stirbt später im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Der Mann ist zu dem Zeitpunkt schon tot.
Rauchgasvergiftung, das war eine durchaus häufige Todesursache in der damaligen Zeit.
Eine an sich schlüssige, aber für die Öffentlichkeit unbefriedigende Erklärung. Denn der Mann ist nicht irgendwer, sondern die Fußballikone Österreichs der damaligen Zeit. Vielleicht sogar der beste Fußballer Österreichs aller Zeiten, Matthias Schindler. 35 Jahre alt, ein schmächtiger Mann, der so zerbrechlich wirkte, der Papierne genannt wurde, der aber ein Genie und ein Künstler am Ball war, der Fußball-Mozart, ein Mitglied der legendären Wunderelf, ein Star.
Todesumstände, die nicht so eindeutig sind, das interessiert die Leute. Der Tod von Matthias Schindler war Tagesgespräch. Es sind einfach dann wilde Gerüchte entstanden.
Gerüchte um die Todesursache. War es Selbstmord? War es ein Mord aus Leidenschaft? Doch ein politischer Mord, ein Attentat der Gestapo vielleicht? Oder tatsächlich doch nur ein Unfall? Der Tod von Matthias Schindler, ein Todesfall, um den sich zahlreiche Legenden ranken, genau wie um Schindler selbst. Ein Mann, der jahrzehntelang als Widerstandskämpfer, als Gegenspieler der Nazis verklärt wurde.
Es gibt ganz viele Widerstandsgeschichten aus der Nazizeit, die habe ich einfach eine nach der anderen abgeklopft und bin draufgekommen, dass fast nichts davon stimmt.
Der Tod von Matthias Schindler, ein Kriminalfall mit einer geschichtlichen und einer politischen Dimension. Um den geht's heute hier bei Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und ich arbeite diesen Fall auf mit David Forster, dessen Stimme habt ihr eben schon im Intro gehört. David kommt aus Österreich, ist Historiker und Journalist und beschäftigt sich mit Matthias Schindler bereits seit gut 20 Jahren. Zuerst für die Serie Fußball unterm Hakenkreuz im österreichischen Magazin Ballester.
Mein Ausgangspunkt bei Schindler waren die Legenden und Gerüchte rund um seinen Tod. Für mich ging es hauptsächlich darum zu schauen, an welchen Mythen ist irgendetwas dran, wenn man sich die Fakten ansieht. Ja? Also habe ich mich dann vertieft in den Kontext letztendlich, den Kontext dieser Zeit.
Und das wollen wir auch in diesem Podcast machen, in die Zeit von Schindler abtauchen. Seine Zeit als großer Fußballstar, die Fakten zu Schindlers Tod uns genauer anschauen und dann natürlich auch mit den Mythen aufräumen, die durch die Umstände seines Ablebens entstanden sind und sich lange hielten, auch weil die Polizeiakten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs über diesen Fall verschwanden, nie wieder auftauchten. Das ist natürlich Futter für Verschwörungstheoretiker gewesen und für andere, die die Persönlichkeit Schindlers posthum für ihre Zwecke einspannen wollten.
Sein früher Tod während der Nazi-Zeit haben damals schon 1939 und erst recht nach dem Krieg einfach dazu eingeladen, daraus die Figur eines österreichischen Patrioten zu machen. Man hat österreichische Heldenfiguren nach 1945 dringend gebraucht. Man hat auch Figuren gebraucht, die die Abgrenzung Österreichs von Deutschland symbolisieren. Ich glaube, er ist einfach extrem geeignet als österreichische Identifikationsfigur, als der beste Fußballer Österreichs aller Zeiten.
Und in dem Punkt sind sich die Fußballhistoriker einig, genau das war Matthias Schindler, nämlich obwohl er nicht gerade der Idealfigur eines Fußballers entsprach. Er war spindeldürr, wirkte fast zerbrechlich. Und zu seiner besten Zeit, da wog er gerade einmal 68 Kilogramm bei 1,76 Meter Körpergröße. Und das zu einer Zeit, als man sich unter Fußballern noch ganz andere Typen vorstellte.
Seine zerbrechliche Gestalt war vielleicht auch der größte Vorteil von Matthias Schindler. Denn sie zwang ihn, sein körperliches Spiel weiterzuentwickeln, zu perfektionieren. Keiner konnte seine Gegner im Dribbling so ins Leere laufen lassen wie er. Keiner passte so präzise wie er und keiner konnte so eiskalt abschließen wie Schindler. Das waren Fähigkeiten, die er schon als Kind in den Gassen des Wiener Arbeiterstadtteils Favoriten gezeigt hatte. Dorthin waren seine Eltern mit ihm aus Böhmen und Mähren hingezogen. Dort wuchs er auf, wurde mit 15 halbwaise, als der Vater im Ersten Weltkrieg fiel. Schindler spielte sich vom kleinen Club Hertha zur großen Austria. Dort entwickelte er sich zu einem der besten Fußballer Europas, wurde Meister in Österreich, gewann 5-mal den Pokal und 2-mal den Mitropa Cup, den Vorläufer des heutigen Europapokals. Im Finale 1933 gegen Inter Mailand schoss Mittelstürmer Schindler das Siegtor und er war Leistungsträger des österreichischen Wunderteams, dieser sagenumwobenen Nationalmannschaft, die 1932 den Europapokal der Nationen holte und zwischen 1931 und 33 von 15 Länderspielen 12 gewann, 2-mal Remis spielte und nur in London mit 3-4 England knapp unterlegen war.
Schindler, würde man heute sagen, war ein Superstar. Und in Österreich, da gab es damals bereits Profifußball. Schindler war also einer, der mit Fußball richtig Geld verdiente und er war auch eine gefragte Werbefigur. Er warb für Joghurt, Bälle, Konfektion und auch für Zigaretten und er spielte eine Rolle in dem Operettenfilm Roxy und ihr Wunderteam von 1938. Klar, dass die Nachricht von seinem Tod für sehr großes Aufsehen sorgte, sich in Wien auch ausbreitete wie ein Lauffeuer.
Es gab hunderte Tageszeitungen zu diesem Zeitpunkt. Vieles davon, wie wir heute über den Tod von Matthias Schindler diskutieren, hat damit zu tun, wie die Zeitungen gleich in den ersten Tagen seines Todes reagiert haben. Die ersten Berichte waren nämlich alle auf die Rauchgasvergiftung, also schadhafter Ofen in dieser Wohnung der Castagnola. Schindler und sie müssen dort viel getrunken haben und lagen im Bett. Und da war Matthias Schindler dann tot. Und zunächst richteten die Zeitungen ihren Blick auf den Ofen und diese Rauchgasvergiftung. Das war eine durchaus häufige Todesursache in der damaligen Zeit. Ein undichter Ofen und die Leute sind erstickt in ihren Schlafzimmern.
Eine plausible Begründung für den Tod eines Fußballidols, die auch Polizei und Staatsanwalt später bestätigten, aber die für die breite Öffentlichkeit eher unbefriedigend war.
Todesumstände, die nicht so eindeutig sind oder die aufgebauscht wurden als nicht so eindeutig, das interessiert die Leute. Wenn heute ein Sportstar unter Umständen stirbt, die nicht völlig eindeutig sind, gibt auch Diskussionen oder es gibt über jeden verstorbenen Rockstar die Überlegungen, wie ist es bei seinem Tod wirklich zugegangen oder noch interessanter, lebt er vielleicht heute noch. Also ich glaube, das hat mit dem Tod berühmter Menschen auch viel zu tun.
Es gab zum einen keine Zeugen für den Tod. Schindler starb in den Armen von Camilla Castagnola. Die lebte zwar noch, als die beiden gefunden wurden, war aber bewusstlos. Und das blieb sie, bis sie dann im Krankenhaus schließlich verstarb. Und da setzten dann die Spekulationen auch ein. Damals wie heute mussten Zeitungen ja ihre Ausgaben verkaufen. Und das taten sie damals schon, je nach Leserkreis, mit unterschiedlich großen und unterschiedlich reißerischen Schlagzeilen. Die seriösen Blätter, die hielten sich dabei eher an offizielle Informationen. Die anderen versuchten es mit anderen, alternativen Ansätzen. Allen voran auch die Illustrierte Kronenzeitung.
Der Boulevard hat aber dann eine Flasche Likör, die auf einem Tisch stand, eben im Blick gehabt. Und in Wirklichkeit beginnt da ein Teil der Mythen rund um den Tod, weil eben die Frage aufgetaucht ist, ob die Castagnola den Schindler vielleicht vergiftet habe oder ob es ein Doppelselbstmord war oder ob aus Castagnolas und Schindler hat auch Karten gespielt viel, ob vielleicht aus verbrecherischen Kreisen jemand versucht hat, Schindler umzubringen. Es sind einfach dann wilde Gerüchte entstanden.
Ein Gerücht, Camilla Castagnola soll Schindler vergiftet haben, weil sie tiefere Gefühle für ihn gehabt haben soll, als er für sie. Und tatsächlich war sie für Schindler wohl auch eher eine lockere Bekanntschaft. Eine Affäre, erklärt mir David Forster.
Also die engste Beziehung zu einer Frau hatte Matthias Schindler zu seiner Mutter. bei der er ja auch grundsätzlich gewohnt hat, lange, lange Zeit auch noch als Star. Was wir wissen ist, das sind flüchtige Frauenbekanntschaften gewesen, die er gehabt hat, eben auch zu Frau Castagnola.
Eine Tat aus Leidenschaft also, eine private Tragödie oder doch ein Suizid? War Schindler vielleicht krank? Auch das vermuten einige. Beweisen ließ sich das allerdings nicht. Oder war es ein Mord aus anderen Beweggründen? David erwähnte ja das Kartenspiel. Auch das könnte im Zusammenhang mit Camilla Castagnola stehen, denn
die hatte ein eher ein bisschen zweifelhaftes Etablissement im ersten Bezirk. Und dort hat Matthias Schindler in der Todesnacht auch genächtigt.
Das zweifelhafte Etablissement, das hieß zum Weißen Rössel, war ein Beisel. Das ist der österreichische Begriff für Kneipe oder Wirtshaus. Und das befand sich unter der Wohnung in der Annagasse 3. Aber für diese Mordtheorie fanden sich letztlich auch keine stichhaltigen Beweise. Und die stichhaltigste Begründung, den kaputten Ofen, den wollten die wenigsten ja akzeptieren.
Der Umstand, dass dann die Polizei eben den Akt geschlossen hat, mit der Todesursache Rauchgasvergiftung, das hat nicht unbedingt beruhigt. Die Geschichten waren ja schon drinnen in den Köpfen der Leute, ja.
Und da dann nicht mehr rauszukriegen. Die Gerüchte waren schnell in der Welt und ließen sich dann auch nicht mehr einfangen und schwappten auch über die Grenzen Wiens und Österreichs hinaus, wo sie noch eine weitere Dimension bekamen.
Die Todesnachricht verbreitet sich zu den jüdischen Flüchtlingen ins Ausland. Das heißt, auch in Frankreich diskutiert man dann den Fall Schindler. Ja? Mit Internet wäre das Ganze in ein paar Minuten vielleicht so gekommen. Aber auch damals war das ein riesiger Schneeballeffekt.
Diesen Schneeballeffekt, den kennen wir ja heute genauso, dass die Polizei die Akte Schindler schloss mit der Rauchvergiftung als offizielle Todesursache, machte die Sache nur noch spannender. Und die Verbreitung dieser Spekulation lief dann auch über Schriftsteller, die vor den Nazis ins Ausland geflüchtet waren.
Viele jüdische Schriftsteller dieser Zeit waren große Schindler-Fans und überhaupt auch große Fußball-Fans. Und als die in Frankreich vom Tod von Matthias Schindler in Wien hörten, haben sie eben meiner Meinung nach ein Teil ihres eigenen Schicksals auf Schindler projiziert. Für sie war klar, Moment, die Nazis sind da, Wien, wie wir es kennen, gibt's nicht mehr, Schindler muss sich umgebracht haben.
Friedrich Thorberg, der Wiener Schriftsteller und Journalist, war einer von denen, die diese Geschichte weitertrugen und trug damit natürlich zum Mythos Schindler mit bei. Thorberg, der charakterisierte sich selbst als tschechischer Österreicher und Jude und er war 1938 zuerst in die Schweiz, dann nach Frankreich und schließlich in die USA emigriert. Thorberg, der widmete Schindler ein Gedicht, die berühmte Ballade Auf den Tod eines Fußballspielers. Und sein Schriftstellerkollege Alfred Polger war ein anderer, der mit an diesem Mythos Schindler bastelte. Polger, der war vor den Nazis nach Paris geflohen und schrieb im Immigrantenblatt Pariser Zeitung am 25. Januar, also nur zwei Tage nach Schindlers Tod, das hier. Der brave Schindler, der folgte der Stadt, deren Kind und Stolz er war, in den Tod. Er war so verwachsen mit ihr, dass er sterben musste, als sie starb. Aus Treue zur Heimat, alles spricht dafür, hat er sich umgebracht.
Und so beginnt in Frankreich durch jüdische Literaten dieser zweite Erzählstrang, nämlich, dass entweder Schindler sich wegen den Nazis umgebracht hat oder dass gar die Nazis ihn ermordet hätten. Und auch diese Geschichten sind langlebig. In Italien entstand vor wenigen Jahren ein Kinderbuch, in dem auch graue Gestapo-Männer ausgerückt sind, um Schindler und seine hier dezidiert jüdische Geliebte umzubringen. Ja.
Schindler der Widerständige. Eine These, die für David Forster so einfach nicht haltbar ist, für die es nach seinen Recherchen keinerlei Beweise gibt. Nicht wahr ist zum Beispiel, was über den vermeintlich jüdischen Glauben von Camilla Castagnola geschrieben wurde.
Die war auch keine Jüdin. Das addiert eben zum Mythos hinzu. Sie wird meistens als Halbjüdin katholischen Glaubens beschrieben.
Dass die beiden sich umbrachten, weil Castagnola Angst vor einem von Nazis regierten Land hatte, kann man daher wohl auch ausschließen. Ebenso wie diese These, die immer wieder im Zusammenhang mit Schindler vertreten wurde und oftmals auch noch wird.
Er war ein österreichischer Held. Er war widerständig gegen die Nazis.
Diese These ist einfach nicht mehr haltbar, erzählt mir David Forster.
Es gibt ganz viele Widerstandsgeschichten aus der Nazizeit beispielsweise. Die habe ich einfach eine nach der anderen abgeklopft und bin draufgekommen, dass fast nichts davon stimmt.
Und was stattdessen dran war am Mordfall Schindler, an der Person Schindler, das hört ihr gleich im zweiten Teil von unserer aktuellen Ausgabe von Tatort Sport hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Im Zuge dieser Recherchen bin ich dann eigentlich weggegangen von den Todesumständen und bin beim Arisierungsakt Schindler gelandet.
Arisierung. So nannten die Nationalsozialisten die Verdrängung von Juden aus Handel, Gewerbe, Wohnungen, Häusern und Wissenschaft. Jüdischer Besitz und Vermögen wurde zugunsten von Nichtjuden, Ariern, enteignet und jüdische Erwerbstätigkeit und der direkte Zugriff auf jüdisches Vermögen eingeschränkt.
Auch Schindler hatte ein jüdisches Geschäft arisiert, das Wiener Kaffeehaus Annahof, dessen Vorbesitzer war ein gewisser Leopold Simon Drill, der später im KZ Theresienstadt ermordet wurde.
Die österreichischen Fußballer damals waren alle auf der Suche nach Jobs und Versorgungsposten, denn 1938, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, wurde der Wiener Profifußball von den Nazis abgeschafft. Das heißt, wir hatten anders als in Deutschland damals eine Profiliga mit bezahlten Fußballern. Und da in Deutschland Amateurfußball war, wurde nach dem Anschluss das in Österreich auch abgeschafft. Jetzt standen all diese Superkicker ohne ihr Einkommen da, potenziell zumindest, weil sie sind alle irgendwo untergekommen. Und die Nazi-Behörden haben auch geschaut, dass eben die Stars schöne Geschäfte bekommen. Kaffeehäuser, Bäckereien, etwas, was halbwegs leicht zu führen ist, ohne besonders viel Fachwissen und wo man Geld damit verdient. Und Schindler hat da zugegriffen.
Und Fachwissen hatte Schindler nicht. Er kam aus einfachen Verhältnissen, hatte mit 14 eine Schlosserlehre gemacht, arbeitete später als Autoschlosser und dann noch in einem Sportgeschäft. Ja, und dann kam er an dieses Kaffeehaus. Und für das habe er aber einen angemessenen Preis bezahlt, um den ihm bekannten Leopold Drill zu unterstützen. Regelmäßig habe Schindler in dem Café mit seinen Teamkollegen der Austria dort Karten gespielt. Das sagen zumindest die Verteidiger von Schindler, die dann auf der Argumentation weiter aufbauen, wenn man jemanden kennt, dann haut man ihn nicht übers Ohr. Schindler wird Drill daher wohl nur geholfen haben, so ihre Argumentation, ihm mehr Geld als nötig gezahlt haben. Aber das war nicht viel mehr als eine Schutzbehauptung für den österreichischen Superstar, die aufgestellt wurde, nachdem irgendwann einfach nicht mehr verschwiegen werden konnte, dass auch Schindler ein Ariseur war, sagt David Forster.
So bin ich auch dieser Legende nachgegangen und bin dann draufgekommen, dass das auch ein Märchen ist, der angemessene Kaufpreis. Das war ein Schnäppchenpreis, zu dem er dieses Kaffeehaus arisiert hat.
Schindler war also ein Profiteur einer Arisierung, kein Widerständiger. Wohl eher ein Opportunist, der die Zeichen der Zeit erkannt und zu seinen Gunsten genutzt hatte. Denn Schindler hatte wie alle prominenten Profis auch dazu aufgerufen, bei der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs mit Ja zu stimmen. Aber da gibt's ja noch andere Schindler-Legenden, die mit dem Anschlussspiel zwischen Deutschland und Österreich zu tun haben.
Ja, das Anschlussspiel ist tatsächlich quasi eines der österreichischen Fußballspiele mit der höchsten Mythendichte. Es gibt eben die Geschichte, Schindler habe auf rot-weiß-roten Dressen bestanden. Schindler habe die Nazis verhöhnt, zuerst indem er absichtlich daneben geschossen hat, weil das doch so befohlen war, und dann, dass er vor den Nazis, vor der Ehrentribüne besonders auffällig gejubelt hätte. Naja, ich habe es so gemacht wie mit allen anderen Dingen in dem Mythos und bin die der Reihe nach durchgegangen.
Und das machen wir auch. Fangen wir doch mal mit denen an, die sich darum drehen, dass angeblich von höchster Stelle die Order an die Österreicher ging, das Spiel auf gar keinen Fall zu gewinnen. In Deutschland gab es schließlich noch viele, die sich an die krachenden Niederlagen des DFB-Teams gegen die Nachbarn von 1931 erinnerten. 0-6 hieß es damals in Berlin, und das Spiel in Wien, das endete mit einem 5-0-Sieg der Österreicher. Dreifacher Torschütze damals übrigens Matthias Schindler, der auch beim Anschlussspiel mitwirkte, das allerdings keineswegs reglementiert gewesen sei. Beziehungsweise wenn, dann anders als immer kolportiert wurde, sagt David Forster.
Zum einen gibt es ja viele Akten von Sepp Herberger im DFB-Archiv. Und daraus geht eindeutig hervor, dass es keinerlei Befehle gab, wie das Spiel auszugehen hat. Es war klar, dass das soll in möglichst freundlicher Atmosphäre stattfinden. Aber wenn man sich Wien damals im März, April 1938 anschaut, eine freundlichere Atmosphäre zu den Deutschen kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Es waren ja jeden Tag zehntausende Leute mit Hakenkreuzfahnen auf der Straße. Das Klima war pro Anschluss. Und Herberger hatte sich sogar noch geärgert, dass ihm nahegelegt wurde, die deutsche Mannschaft solle nicht ganz so hart kämpfen. Ja, also wenn, dann wurden die Deutschen in ihrer Spielweise behindert, damit die letztendlich Wiener Nationalmannschaft, das waren ja alles aus der Wiener Profiliga eben, das war die österreichische Liga, damit sich die besser spielerisch entfalten können, soll doch bitte Herbergers Mannschaft nicht so hart rangehen. Ja? Also Befehle von oben, dass die Österreicher nicht gewinnen dürfen oder keine Tore schießen, die gab es bestimmt nicht.
Dann stimmt's auch nicht, dass Schindler zunächst mit Absicht zahlreiche Torchancen liegen ließ und als er dann doch traf, sein Tor provozierend jubelnd feierte, direkt vor der Ehrentribüne mit den versammelten Nazi-Größen.
Das ist ganz interessant, weil es gibt Wochenschau-Aufnahmen von diesem Spiel, die von Kameras aufgenommen, und da sieht man, da ist Schindlers Torjubel drauf. Und er läuft nicht zur Ehrentribüne, um dort Nazis zu verhöhnen, sondern er läuft Richtung Mittelkreis und jubelt mit seinen Kameraden. Ganz normaler Torjubel. Also es ist ein sehr interessantes Spiel, das letzte Spiel der österreichischen Nationalmannschaft, bevor die beiden Mannschaften ja zwangsvereinigt wurden für die Weltmeisterschaft 1938. Es ist auch sicher vom Propagandastandpunkt her sehr interessant gewesen. Es war noch vor der Volksabstimmung über den sozusagen Eintritt Österreichs in das Deutsche Reich. Da gab es jeden Tag ein Spektakel. Und eines dieser Spektakel war dieses Fußballmatch.
Dieses Spiel, das die Österreicher, du hattest es gesagt, in rot-weiß-roten Dressen spielten, darauf soll auch angeblich Schindler bestanden haben und dahinter soll gesteckt haben, dass er ein oppositionelles Signal gegen das Regime senden wollte.
Die rot-weiß-roten Dressen, da ist es interessant, dass das zur Widerstandstat hochstilisiert wird, weil Österreich hatte zwei Dressen, ja, auch wenn das Konzept Heimdress, Auswärtsdress damals nicht so war, wie wir es heute kennen. Aber grundsätzlich hat Österreich gespielt in schwarzen Hosen, weißen Leibchen, also Shirts. Ja, dieselben Farben hatten aber die deutsche Nationalmannschaft auch. Wenn 22 Mann im selben Dress, Trikot auf dem Feld gestanden wären, das hätte nun mal nicht funktioniert. Und Österreich hat in vielen seiner berühmten Wunderteamspiele in Rot-Weiß-Rot gespielt, so auch an diesem Tag.
Also auch kein oppositioneller Akt. Aber was ist mit Schindlers Weigerung, nach dem Anschluss für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen? Von Sepp Herberger ist ein Zitat überliefert, dass er Schindler darauf angesprochen hätte und gefragt haben soll, ob diese Weigerung, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, irgendwelche politischen Gründe hätte. Schindler soll ihm dann signalisiert haben, dass diese Vermutung durchaus einen wahren Kern habe.
Ich glaube, das Zitat ist einfach nachträglich im Kontext all dieser Widerstandslegenden entstanden. In dem Fall hatte Herberger einen politischen Auftrag. Er konnte nämlich nicht seine Breslau 11 zur Weltmeisterschaft schicken. Die Österreicher hatten sich auch qualifiziert. Das heißt, beide Länder waren qualifiziert und an Herberger ist der politische Auftrag herangetragen worden, eine 11 zu formen nach der Formel 6 plus 5. Also möglichst gleichmäßig zwischen Deutschen und Österreichern eine Mannschaft zu bauen, in kürzester Zeit vor dieser Weltmeisterschaft. Dass es nicht funktioniert hat, hat ja dann die Weltmeisterschaft selbst gezeigt und er konnte auch später von dieser 6 plus 5 Formel wieder abgehen und hat eher 9 plus 2 und andere Varianten dann gespielt. Zu Schindler und dem Nationalteam muss man sagen, Schindler war zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alt und war auch bei seinem Club, der Wiener Austria, ist er schon von seiner angestammten Mittelstürmerposition an die Seite abgerückt. Er war im österreichischen Nationalteam wegen Verletzungen nicht immer dabei, ganz im Gegenteil, er hatte lange Unterbrechungen. Es war eine Karriere, die zu Ende ging, zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja nicht Schindler am Höhepunkt seiner Kräfte, sondern das ist ein alternder Star, wenn man so will. Und als Herberger diese Lehrgänge, also eigentlich heute würde man sagen Trainingslager, einberufen hatte, zu denen Schindler dann nicht hinfahren wollte, da lastete viel Druck auf den Spielern. Komme ich in diese 6 plus 5 Mannschaft? Weil jemand, der ursprünglich einen Stammplatz hatte in einer der beiden Nationalmannschaften, musste jetzt durchaus zittern. Es gab für jede Position mehr als zwei Kandidaten. Und ich glaube persönlich, dass Schindler sich das alles nicht mehr antun wollte. Der wollte nicht im Konkurrenzkampf mit jüngeren, besseren stehen. Vielleicht wollte er auch nicht mit einem deutschen Trainer zur Weltmeisterschaft fahren. Und Herbergers Stil und Mannschaftsausrichtung waren ja auch ganz anders. Die Systeme der beiden Mannschaften waren anders. Also ich denke, wenn dass die Absage Schindlers in diesem Zusammenhang auch zu sehen ist.
Das hieß dann also, die These, dass Schindler ein Widerständler war, ist?
Ganz falsch. Für Schindler, den Widerständigen, gibt es tatsächlich einfach null Hinweise.
Und konstruiert sind demnach auch alle Geschichten, die die Mordtheorie unterstützen. Wirklich stichhaltige Anhaltspunkte dafür gibt es nämlich keine. Zumindest nicht für den Mord durch die Nazis. Den kann man daher wohl auch ausschließen. Aber was ist jetzt mit Selbstmord aus finanziellen Gründen? Schließlich konnte er als Fußballer ja nichts mehr verdienen und man verdiente für damalige Verhältnisse ja als Fußballer richtig gut. Das haben der Journalist Ludwig Stetschewitsch und Spieler Karl Sester in einer ORF-Doku erzählt.
Mindestgage 80 bis 100 Schilling. Und höchst 300 Schilling. Aber die Höchstgagen sind dann schon durch Sponsoren, das hat es früher nicht gegeben, Gönner hat es geheißen. Ein sehr schönes deutsches Wort, Gönner.
Also wir haben damals nicht schlecht verdient. Ne? Natürlich gegen heute ist das ein Butterbrot. Ne? Aber wir haben weitaus besser verdient, als wir sämtliche Angestellten und die Arbeiter, wie es waren. Nicht? Wir sind ja durchgekommen, wir haben ein Gehalt gehabt von, der hat es nicht mehr gekriegt, als wie 300 Schilling. Ne? Haben wir einen Zusatzvertrag immer gehabt, das ist ja privat, nicht mit dem Präsident.
Und nur um diese Zahlen mal einordnen zu können, zum Vergleich, ein Schnitzel mit Kartoffelsalat kostete damals in Wien Mitte der 30er Jahre genau einen Schilling. Und das zeigt, wie gut die Profis wirklich verdient hatten. Wie sieht's denn also vor diesem Hintergrund mit der These vom Selbstmord aus finanziellen Gründen aus, David?
Der wäre sicher trotzdem nicht verarmt. Und auch die Machthaber haben ihn ja die ganze Zeit umgarnt. Am Tag vor seinem Tod hat er einen Vorvertrag unterschrieben, dass er Direktor des Wiener Stadions wird. Also der hatte ja Posten.
Und ja auch noch das arisierte Kaffeehaus, das ihm für einen nicht angemessenen Kaufpreis gegeben worden war. Also Schindler war kein Widerständler, aber er war auch kein Nazi. Er war allerdings ein Profiteur der neuen Machtverhältnisse, die man aus heutiger Perspektive wie beurteilen muss?
Ich glaube, Schindler als tollen Fußballer zu sehen, nach wie vor, und über die Geschichten vom Wunderteam zu staunen, das ist alles völlig okay. Die Frage ist immer, wenn man von Schindler, dem Fußballer, weggeht, zu Schindler, dem Mensch, dann kann man meiner Meinung nach eindeutig sagen, dass er einige moralisch zweifelhafte Entscheidungen damals getroffen hat. Er hätte sagen können, ein jüdisches Kaffeehaus, in dem ich früher zu Gast war, und er kannte ja den Cafetier, das arisiere ich nicht. Oder ich arisiere überhaupt kein Geschäft. Die Möglichkeit hätte er gehabt. Schindler als Mensch hat im Kontext der Zeit zweifelhafte Entscheidungen getroffen.
Und er war wohl auch kein Mordopfer, sondern ist gestorben durch einen tragischen Unglücksfall und wurde dann posthum instrumentalisiert.
Kein Held, ein Fußballheld, aber kein Held gegen den Nationalsozialismus. Das sind Erzählungen, die ihren Sinn gehabt haben. Man hat österreichische Heldenfiguren nach 1945 dringend gebraucht. Man hat auch Figuren gebraucht, die die Abgrenzung Österreichs von Deutschland symbolisieren. Ja? Man hat widerständige Figuren gebraucht. Aber der Punkt ist, es gab ja widerständige Menschen. Wir könnten uns auf die konzentrieren, statt das Fußballern zuzuschreiben, die das nicht waren.
Und das war Tatort Sport mit dem Fall Matthias Schindler. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl. Rezensiert ihn gerne auch bei iTunes. Gebt uns 5 Sterne, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn euch was nicht gefällt, kontaktiert uns bitte auch. Schreibt uns ebenfalls einen Kommentar oder eine Mail unter info@meinsportpodcast.de. Wir sind für euer Feedback sehr, sehr dankbar und würden uns freuen, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder einschaltet. Hier bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de. Dann geht's um diesen Fall. 6. Januar 1994, Detroit Cobo Hall, Austragungsort der US-Meisterschaften im Eiskunstlauf und gleichzeitig Qualifikationsevent für Olympia in Lillehammer. Die US-Eisprinzessin Nancy Kerrigan hatte gerade ihr Training beendet, war auf dem Weg in die Kabine. Da passierte es. Auf einmal hallten Schmerzensschreie durch die Katakomben der Arena. Ein Unbekannter hatte Kerrigan aufgelauert, ihr mit einer Eisenstange mit voller Wucht aufs Knie geschlagen und war geflüchtet. Ein Attentat, das viele Fragen aufwarf.
Why? Why?
Zumindest ein Aspekt der Frage warum war schnell geklärt. Der Ex-Ehemann von Tonya Harding, Kerrigans größter Rivalin, hatte den Schläger angeheuert, um Kerrigan auszunocken. Aus niederen Beweggründen, denn es ging um Geld.
Weil gerade in der Zeit unglaublich viel zu verdienen war in den USA über Sponsoring, über die Tourneen und so weiter. Und denen war klar, wenn sie da vorne mitmischt, dann ist ihr Leben vergoldet.
Und das wäre für Harding ohne Kerrigan leichter, so das Gedankenspiel von Hardings Ex. Das auch aufzugehen schien, doch die Attacke, die war so amateurhaft ausgeführt, dass auch die Frage nach den Tätern 8 Tage später bereits beantwortet war. Obwohl der Verdacht schon kurz nach der Tat im Raum stand.
Da ist sofort der Name Tonya Harding gefallen. Oh my God, was that Tonya Harding maybe?
Aber wie viel wusste Harding selber von den Plänen ihres Ex-Manns und seiner Helfershelfer? War sie etwa selbst skrupellose Mitwisserin? Oder war auch sie letztlich nur ein Opfer? Opfer seiner niederen Machenschaften oder vielleicht auch ein Opfer ihrer eigenen schwierigen Jugend? Dieser Fall ist Sport, Krimi und Soap Opera gleichermaßen. Und deshalb löste er auch einen in dem Ausmaß bis dahin einmaligen Medienhype aus und stellte Eiskunstlaufen und die gesamten Olympischen Spiele 1994 komplett auf den Kopf. Und das Leben aller Beteiligter sowieso. Bis heute.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.